Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Gerald Bayroth.
Viele Wohlmeinende sprechen vom jüdischen Glauben, wenn sie die jüdische Religion meinen. Und das geht leider ein bisschen an der Sache vorbei. Denn im Judentum geht es stärker ums Handeln als ums Glauben. Juden streiten sich auch viel eher um Koscherregeln oder Schabbatgebote als um den rechten Glauben. Natürlich gibt es auch jede Menge Juden, die wenig bis gar nichts glauben. In New York haben sie sogar eine eigene Synagoge, die säkular-humanistische Synagoge in Manhattan an der Upper West Side. Aus New York, Heike Braun.
Die Kultur und die gemeinsame Geschichte sind bei vielen Juden deutlich tiefer verwurzelt als der Glaube an Gott. Davon sind die säkularhumanistischen Juden der Upper West Side von New York überzeugt. Sie sind weitgehend Atheisten. Trotzdem zelebriert der leitende Rabbiner Tzemach Yoreh den Schabbat mit seiner Gemeinschaft auf weitgehend traditionelle Weise, ohne dabei Gott zu erwähnen. Dabei wird er von Reform, aber auch von konservativen Juden durchaus anerkannt, weil er ein klassisch ordinierter Rabbiner ist.
Die streng orthodoxen Juden lehnen uns ab, aber die meisten anderen erkennen uns an oder akzeptieren uns, obwohl Gott in unseren Zusammenkünften keine Rolle spielt und nicht erwähnt wird. Wir haben in New York Hunderttausende humanistische Juden. Nicht alle gehören zu unserer Gemeinschaft. Viele bleiben in ihren traditionellen Glaubensgruppen, weil ihre Eltern, Großeltern und alle ihre Verwandten auch in dieser Gemeinschaft sind. Sie alle lieben die gemeinsamen Zeremonien, wo die ganze Familie zusammenkommt. Etliche von ihnen sind trotzdem Atheisten. Sie sind Juden, ohne an Gott zu glauben. Es ist, was es ist.
Für Juden weltweit ist gerade in Pandemiezeiten das Internet zu einer der wichtigsten Kommunikationsplattformen geworden. Auch die säkularhumanistische Community mit Sitz in New York findet so zueinander.
Ja, definitiv. Wir haben Juden aus Deutschland, Italien, Großbritannien, Irland oder aus Neuseeland und Australien. Sie alle nehmen via Internet, also live, an unseren Veranstaltungen teil.
Natürlich müssen alle Englisch sprechen können. Das ist neben Hebräisch die Hauptsprache bei Rabbi Tzemach. Es sind oft Zweifler oder Atheisten, die sich bei ihm einwählen, aber auch gläubige Juden hören gerne schon mal zu. Denn sie finden in den Worten des atheistischen Rabbiners vieles wieder, was zum Beispiel auch in konservativen Zeremonien vorkommt, auch wenn Tzemach nie von Gott redet.
Shabbat is a time for peace, contemplation, introspection.
Shabbat ist eine Zeit für Frieden, Achtung und Respekt, Verständnis und Hoffnung. Shabbat ist eine Zeit, in der man das Gute im Leben entdeckt. Es ist eine Zeit, das Beste in uns ans Licht zu bringen. Wenn ihr Kerzen in eurer Nähe habt, ist es jetzt die Zeit, sie anzuzünden. Wir entzünden die Shabbatkerzen, um unser Zusammensein zu zelebrieren. Wir erinnern uns an die Generationen vor uns, die die Kerzen angezündet haben, wie wir es tun. Lasst uns zusammen sprechen. Wie wunderbar ist ein Licht in der Welt? Wie wunderbar ist ein Licht in der Menschheit? Wie wunderbar ist das Licht des Schabbat? Wir schätzen das Licht des Schabbat.
Tzemach Yoreh ist in Kanada und Jerusalem aufgewachsen. Seine Eltern sind jüdische Religionswissenschaftler und erzogen ihren Sohn als konservativen Juden. Er wuchs mit Hebräisch und Englisch gleichermaßen auf. Schon als Kind fing er an, Fragen zu stellen und die Glaubensthesen des Judentums anzuzweifeln. Während seines Studiums an der Hebräischen Universität in Jerusalem glaubte er bereits nicht mehr an Gott. Seit 2 Jahren gehört er zur atheistischen City Congregation von New York, die er inzwischen leitet. Viele Anhänger der Kongregation sind ebenfalls Atheisten, sagt der ordinierte Rabbiner, doch nicht alle geben es öffentlich zu.
Sie fürchten sich sozusagen vor der Endgültigkeit des letzten Schrittes. Sie haben Angst, vor sich und anderen Juden zuzugeben, dass sie nicht an die Existenz eines Gottes glauben. Säkulares humanistisches Judentum besteht aus menschlichen Erfahrungen, ohne jede Religiosität. Es ist keine Philosophie, keine totalitäre Religion und befasst sich nicht mit einem höheren Wesen, sondern einfach mit Erfahrungen und Handlungsweisen der jüdischen Kultur. Wir leben nur dieses eine Leben und sind für unsere Humanität anderen gegenüber selbst verantwortlich.
Als Leiter der säkularhumanistischen Juden von New York sieht sich Zemach ausdrücklich nicht in Konkurrenz zu anderen jüdischen Gemeinschaften, obwohl zu den humanistischen Juden Hunderttausende in New York gehören.
Wir sind zwar eine sehr stabile Gemeinschaft, aber es ist nicht so, dass wir ständig größer werden. Bei uns sind interkulturelle Ehen ausdrücklich anerkannt. Auch Juden, die keine Kinder haben wollen, die alleine leben möchten oder homosexuell sind. Wir akzeptieren alle Juden, egal ob sie gläubig sind, an Gott zweifeln oder ob sie atheistisch sind. Bei uns darf jeder so sein, wie er es selbst will. Aber auch Liberale und Konservative und selbst einige orthodoxe Gemeinden heißen Lesben, Schwule und Transgender willkommen. Darum wächst unsere Gemeinschaft der säkularen, humanistischen Juden auch nicht ständig an. Wir stehen nicht im Wettstreit mit anderen jüdischen Gemeinschaften.
Momentan ist und bleibt die Online-Plattform das wichtigste Mittel, um die säkular-humanistischen Juden zu erreichen. Alle können sich sehen, jeder weiß, wer gerade redet, und alle nehmen Anteil. Der Rabbiner fordert bei seinen Online-Veranstaltungen die Teilnehmer einzeln auf, mit ihm zu reden.
Okay, so we have other people who'd like to share. Carol?
Will noch jemand Neuigkeiten mit uns teilen? Carol, du hast eine gehobene Hand eingeblendet.
My granddaughter Anna became engaged Saturday.
Mazel tov.
Meine Enkelin hat sich verlobt. Wir hatten ein großes Zoom-Meeting an ihrem Verlobungstag.
Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, alles wird schnell wieder gut und ihr könnt euch bald wieder in einer pandemiefreien Welt persönlich treffen. So, wir machen jetzt weiter mit einem Lied auf Seite 15. Gib mir eine Sekunde. Hier kommt Rebecca.
Thank you, Rebecca.
Zemach Yoreh ist froh, dass er als Jude geboren wurde. Er liebt die jüdischen Traditionen, die Geschichte und den Zusammenhalt seines Volkes. Er ernährt sich koscher und hält den Schabbat, obwohl er nicht an Gott glaubt. Seine Augen strahlen, wenn er über das säkularhumanistische Judentum und über die jüdische Kultur redet.
Das Judentum ist eine lebendige Kultur, die aus lebendigen Menschen besteht. Judentum ist Familie, Erinnerung, Wurzeln und Stolz. Judentum ist Musik, Tanz und Humor. Judentum ist nicht vom Himmel gefallen, sondern ist von jüdischen Menschen kreiert worden. Und wir Menschen verändern uns und gesunde Menschen verstehen das und wissen, so ist der Lauf der Dinge.
In Europa ist die säkularhumanistische Gemeinschaft viel weniger anerkannt als in den USA, sagt der Rabbiner. Trotzdem glaubt er nicht, dass es unter den europäischen Juden weniger Atheisten gibt.
Warum atheistische Juden eine eigene Synagoge besuchen, das haben wir in New York erkundet, in der säkularhumanistischen Synagoge an der Upper West Side. Wir haben hier vor einiger Zeit mal über Antisemitismus in der DDR gesprochen, also über ein Land, das noch nicht einmal diplomatische Beziehungen zum Staat Israel unterhalten hat. Und in KZ-Gedenkstätten war zu lesen, dass Juden bei den Kommunisten wahre Kameradschaft lernen konnten. Heute, da reden wir mal über die alte Bundesrepublik. Selbstverständlich hatte der deutsche Westen Beziehungen zu Israel und zahlte Gelder, die man Wiedergutmachung nannte. Antisemitismus gab es aber trotzdem im Schatten des Kalten Krieges, Jens Rosbach.
Ein Blick in westdeutsche Medien zwischen 1949 und 1990, in Kommentare, Leserbriefe und Bildunterschriften. Ob in Zeitungen, Rundfunk oder im Fernsehen, immer wieder tauchen Stereotypen, Schuldzuweisungen und offener Antisemitismus auf.
Geschäftstüchtig. Der Handel mit Diamanten ist eines der lukrativsten Geschäfte in jüdischer Hand.
Die Macht der Juden.
In meiner Straße wohnt bis vor kurzem ein Jude, der übrigens Besitzer der einzigen zwei Bordelle unserer Stadt ist.
Auge um Auge, Zahn um Zahn, so steht es im alten jüdischen Testament und so praktizieren es die Israelis.
Es dürfen sich nun nicht dieselben Leute, die uns die Erinnerung an die Rampe von Auschwitz für immer ins Gedächtnis brennen wollen, den Palästinensern gegenüber als Herrenmenschen aufführen.
Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es solche antijüdischen Entgleisungen noch nicht, weiß der Berliner Historiker Professor Wolfgang Wippermann.
In den ersten Jahren nach 1945 waren die Juden selbstverständlich ein Thema, Aber die Presse damals wurde sehr stark kontrolliert von den Alliierten. Die Bundesrepublik war ja nicht souverän und gerade bei diesem Thema, Nationalsozialismus, Holocaust, Juden, waren die alliierten Presseoffiziere sehr streng und haben also zensiert.
Doch bald schon schleicht sich in die Gazetten des zertrümmerten Deutschlands wieder alte Propaganda ein. Besonders wenn über die fast 200.000 Displaced Persons berichtet wird, die heimatlosen jüdischen KZ-Überlebenden.
Da gab es in der Bevölkerung Anklagen und Verdächtigungen. Diese jüdischen Überlebenden des Holocaust würden am Schwarzmarkt sich beteiligen, sodass dann auch alte Stereotypen von den reichen, geschäftstüchtigen Juden weiterlebten und in den Zeitungen weiter kolportiert wurden. Auch trotz Zensur.
In Ausführung der Londoner Konferenz vom 8. August 1945 und des Statuts des Gerichtshofs beschuldigen die oben genannten Regierungen die Angeklagten der Verbrechen gegen Frieden, Kriegsrecht und Humanität.
Während bei den Nürnberger Prozessen von 1949 mehr als 200 Nationalsozialisten aus Politik, Verwaltung, Militär und Wirtschaft angeklagt und teilweise zum Tode verurteilt werden, können hunderte andere Verbrecher entkommen, vor allem auf der sogenannten Rattenlinie über Italien nach Südamerika. Unter den Flüchtlingen KZ-Arzt Josef Mengele und Holocaust-Organisator Adolf Eichmann. Teilweise wissen CIA und BND von den Versteckten, unternehmen aber nichts. Denn der Kalte Krieg gegen den Ostblock hat begonnen und der Westen kann das Wissen der Altnazis gut gebrauchen. Mitunter setzt die Bundesrepublik sogar andere Länder unter Druck, um dort verhaftete NS-Täter freizubekommen. Wie Max Merten, der für die Enteignung griechischer Juden mitverantwortlich war. 1960 presst Bonn den Kriegsverbrecher bei der Athener Regierung frei, indem Griechenland mit einer Reisewarnung gedroht wird, sowie mit Hindernissen beim Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.
Da bekam die griechische Regierung die Panik und verabschiedete in einer einberufenen Sondersitzung ein Dekret, was diese Strafverfahren gegen deutsche Kriegsverbrecher bedingungslos aussetzt. Und dann wurde in einer Nacht- und Nebelaktion Merten mit einer Lufthansa-Maschine ausgeflogen.
Der Berliner Historiker Tobias Blümel hat recherchiert, dass der heimgekehrte NS-Täter sogar für seine Zeit im griechischen Gefängnis entschädigt wurde.
Also das Ganze ist nicht nur skurril, sondern es ist einfach eigentlich abscheulich.
Viele frühere NS-Täter können in Westdeutschland erneut Karriere machen, wie Hans Globke, Mitverfasser der Nürnberger Rassegesetze. Globke arbeitet bis 1963 ungehindert als Chef des Bundeskanzleramts und der CDU-Kanzler Konrad Adenauer. Anders ergeht es dem ehemaligen Nazi-Marinerichter Hans Filbinger, der zum baden-württembergischen Ministerpräsidenten aufgestiegen ist. Der Christdemokrat muss zwar 1978 seinen Hut nehmen, zeigt aber bei seinem Rücktritt keine Schuldgefühle für die NS-Todesurteile, die er einst gefällt hat.
Ich stehe ohne Einschränkung zu der öffentlichen Meinungsfreiheit. Ich bin aber nicht bereit, schwerste Ehrverletzungen im Namen der Meinungsfreiheit hinzunehmen.
Die DDR nutzt die Nazi-Vergangenheit vieler Westpolitiker und Wirtschaftsgrößen aus im Propagandakrieg. Die Westmedien erwidern die Angriffe aus dem Osten. So kontert das Wochenmagazin Die Zeit, Zitat:
In der Sowjetzone sitzen ehemalige Nazis in der Volkskammer und wir haben nichts davon gehört, dass man sich drüben ihrer zu entledigen sucht.
Verdrängung und Schlussstrich lautet die Devise im westlichen Nachkriegsdeutschland und jegliche Judenfeindschaft gilt als ausgerottet. Doch immer wieder gibt es Entgleisungen. So sorgen 1959-60 antisemitische Schmierereien für Aufregung wie Hakenkreuze in der Kölner Synagoge.
Es kam dann quasi ein verordneter Philosemitismus, der vom Staat verordnet wurde, von den Parteien, auch Teilen der Medien, vor allem die Zeitung des Springer-Konzerns, Axel Cäsar Springer, der das Zeitungsimperium, was er ja besaß, angewiesen hat, und darunter vor allem die Bild-Zeitung, über Juden nur positiv zu berichten.
Erklärt der Berliner Historiker Wolfgang Wippermann. Die junge Bundesrepublik habe um ihre internationale Reputation gebangt, so der Professor.
Und das ist meine zentrale These, dass nicht offen antisemitische Äußerungen getätigt wurden, sondern dass das sich gewissermaßen verlagerte wie ein Ventil auf andere Gruppen, insbesondere Sinti und Roma, Zigeuner, später dann Ausländer, Asylanten und so weiter, die sozusagen das abbekamen, was bisher die Juden abbekommen hatten.
In den 60er Jahren rücken Antisemitismus und NS-Vergangenheit kritischer ins öffentliche Bewusstsein, auch durch den Jerusalemer Prozess gegen Adolf Eichmann und die westdeutschen Auschwitz-Prozesse. Allerdings findet sich gleichzeitig ein weiteres judenfeindliches Ventil. In der aufkommenden 68er-Bewegung wird Israel immer wieder zum Sündenbock abgestempelt. Nach Angaben des US-amerikanischen Historikers Jeffrey Herf von der Universität Maryland hat auch die konservative Springer-Presse ihren Anteil daran.
Der Springer-Press hat die neue Linken ganz scharf kritisiert und der Springer-Press hat auch Israel unterstützt. Und so für junge Leute in der Neue Linke gab es ein einfaches Denkschema. Der Springer Press ist für Israel und der Springer Press ist gegen uns. Deswegen sind wir gegen Israel.
Experten betrachten auch den Sechstagekrieg als Meilenstein. Nachdem Israel 1967 seine arabischen Nachbarn blitzartig besiegt hat, wandelt sich in Westdeutschland das Bild von den Juden. Uffe Jensen vom Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung analysiert.
Natürlich hat das die Wahrnehmung insofern etwas verändert, als dass man in der unmittelbaren Nachkriegszeit Juden eher mit Opfern des Nationalsozialismus und des Holocaustes assoziiert hat. Und dann aber 67 sozusagen der starke, kämpferische und auch erfolgreiche Israeli als Modellbild quasi entstand, dann auch als ein Besatzer, was wiederum negative Vorstellungen mobilisieren kann.
Der Geschichtsprofessor betont, dass die sozialistischen Staaten zu jener Zeit Israel als amerikanische Speerspitze im Nahen Osten betrachten und parteiergreifend für die Araber. Daran orientieren sich auch westdeutsche linke Kreise. Hier wird bald schon die Meinung hoffähig, die Israelis agierten gegenüber den Palästinensern ähnlich wie die Nazis einst gegenüber den Juden. Ein Bild, das auch rechte Kreise aufgreifen.
Und da was vergleichen zu wollen, ist eben auch psychologisch dann wiederum sehr bemerkenswert, weil man ja quasi eine Schuld abwälzt. Man sagt ja quasi, okay, das, was meine Vorfahren mal gemacht haben, ist halt auch nicht ganz so schlimm, weil das machen die anderen ja jetzt auch. Also die Juden, die vorher Opfer waren, machen das jetzt ja genauso. Und da steckt natürlich gerade in Deutschland in solchen Gleichsetzungen auch so eine Schuldabwehr, die antisemitisch ist.
Zwar bemüht sich das offizielle Bonn um guten Kontakt zu Israel und zu den deutschen Juden. 1970 kniet SPD-Bundeskanzler Willy Brandt sogar demütig vor dem Ehrenmal des Warschauer Ghettos nieder. Dennoch gibt es jahrzehntelange zähe Debatten um Wiedergutmachungszahlungen an Holocaust- und Ghettoüberlebende sowie ehemalige Zwangsarbeiter. In den 80er Jahren zieht der prominente Wiener Nazi-Jäger Simon Wiesenthal eine bittere Bilanz. Letztlich sei eine konsequente Aufarbeitung der NS-Geschichte durch den Ost-West-Konflikt auf der Strecke geblieben, so der einstige Shoah-Verfolgte.
Der Kalte Krieg hat ja eigentlich keine Gewinner. Ost und West, beide haben den Kalten Krieg verloren. Also die einzigen Gewinner sind die, die die Verbrechen begangen haben. Vieles wurde verjährt und viele Zeugen sind in dieser Zeit gestorben, so dass das Problem niemals ein Ende finden wird.
Die einzigen Gewinner sind die Nazitäter. Ein bitteres Fazit des Überlebenden Simon Wiesenthal. Wir haben uns den Antisemitismus in der alten Bundesrepublik näher angesehen.